Radio SRF. Das ist «Digital», der Technologie-Podcast von Schweizer Radio und Fernsehen. Ich bin Luzi Müller und das sind Themen von dieser Ausgabe. Das neue Jahr verspricht ein paar technologische Neuerungen, wo wir uns darauf freuen. Wir stellen aber vor allem solche vor, die noch ein bisschen weiter weg sind, die wir aber jetzt schon gerne hätten. Und im neuen Jahr freuen wir uns auch auf ein paar aufregende, neuartige und schöne Game-Momente. Zwei Spiele, die dieses Jahr rauskommen, stellen wir jetzt schon genau vor. Und wir schauen auch nochmal rasch zurück auf die wichtigsten technologischen Ereignisse vom 2012. Und zwischen all diesen Vor- und Rückschauen hat es auch noch eine wichtige Entscheidung von der US-Kartellbehörde gegeben diese Woche. Sie betrifft Google. Technikfreunde haben auch im 2013 Gründe, sich zu freuen. Von Google zum Beispiel wird ein Hightech-Brille erwartet, der einem automatisch wichtige Informationen einblendet und, wenn man will, gerade noch ein Foto macht von dem, was man selber sieht. Oder dann gibt es natürlich den Fernseher von Apple, wo man schon lange davon redet, wo vielleicht auch das Jahr rauskommt. Der Jürg Tschirn hat der Judith Wernli auf SRF 3 gesagt, auf was für Technologien er sich freut, wo wir allerdings in diesem Jahr wahrscheinlich noch nicht werden sehen.
Es sind aber noch viel wildere Technologien geplant.
Ja, Sachen, die wirklich noch viel mehr nach Science-Fiction tönen. Zum Beispiel die Brille, die sich selber justieren, also die von alleine die Schärfe nachstellen kann. Das gibt es sogar schon als mechanische Variante, die ist aber noch kloppig und da muss man wirklich von Hang so nachjustieren. Das ist umständlich. Und was jetzt eben geplant ist, ist eine Hightech-Variante von dem, die das Ganze automatisch macht. Also, sobald man gegen runter schaut zum Beispiel, dann verwandelt sie sich in eine Lesebrille, wo eben das Buch schön scharf zeigt. Sobald man wieder nach oben schaut, ist es wieder eine Brille, ganz normal, die die Kurzsichtigkeit korrigiert.
Das klingt eben gut, aber wie soll das funktionieren?
Das wird möglich, wenn man statt einem gewöhnlichen Brillenglas Flüssigkristall nimmt für die Brillengläser. Da kann man nämlich genau steuern, welchen Bereich das Licht wie soll brechen und da kann man eben auch steuern, wie stark das eine Brille sein soll. Wenn man die Brille nachher noch einen Bewegungsmesser einbaut, also wenn sie merkt, wie das man den Kopf hat, dann ist es eben auch möglich, dass sie sich in Bruchteil von Kunden in eine Lesebrille kann verwandeln, wenn man gegen runter schaut. Und es wäre sogar möglich, dass sich die Brille quasi alt wird mit ihrem Träger, dass sie nämlich immer wie stärker, immer wie schärfer wird, je mehr die Augen vom Träger nachlassen.
Wow, dann müsste man gar nie eine neue Brille kaufen. An dieser Stelle eigentlich vor allem eine Frage, wann kann man die kaufen?
Schon gleich. Die US-Firma hat den Prototyp von dieser Brille im letzten Jahr gezeigt. Sie kommt in diesem Jahr jetzt noch nicht auf den Markt, aber es kann sicher nicht lange gehen, bis wir so eine Brille kaufen können.
Und es gibt noch ganz andere Hightech-Geräte, die sie im 2013 zwar noch nicht in die Läden arbeiten, aber trotzdem schon gleich könnten Realität werden. Jürg Tschirn, SRF-Digitalredakteur, wie ist jetzt das mit dem angepriesenen Dolmetscher fürs Handy?
Ja, und der könnte schon gleich geben, eigentlich, also der Dolmetscher, der gerade sofort die Sekundenbruchteile übersetzt, was jemand sieht und das als Sprache dann ausgibt. Microsoft hat so eine Software an einer Konferenz im letzten November vorgestellt und hat eben dort gezeigt, wie es tönt, wenn man Englisch direkt gerade ins Chinesische übersetzt.
This technology is very promising.
用这个技术很有希望.
And we hope in a few years that we'll be able to break down the language barriers between people.
数年后，我们希望能够打破人们之间的语言障碍.
Das ist also nicht irgendwie ein Dolmetscher, wie man ihn kennt von der UNO oder sonst irgendwo. Das ist wirklich eine Software, die das gerade automatisch übersetzt hat. Und Microsoft sagt eben, die Technologie, die sei sehr vielversprechend und könnte dazu beitragen, dass in ein paar Jahren vielleicht die Sprachbarriere zwischen den Menschen wirklich fallen.
Stelle ich mir noch lustig vor. Und ich habe im Chinesisch jetzt zwar nur Chinesisch verstanden, hat aber kein perfekt klingt. Was braucht es denn noch, bis man so einen Dolmetscher im Sack hat?
Ja, die Software im Labor zu testen oder eben an so einer Konferenz unter eigentlich kontrollierten Bedingungen vorzustellen, das ist das eine. Das Ganze braucht wahnsinnig viel Rechenpower. Das andere ist es, die Sachen aufs Handy können zu bringen. Und Microsoft selber sagt, da müssen sie noch dran forschen. Aber immerhin, sie hat gesagt, es ist möglich und es wird nicht mehr ewig gehen, bis so eine Technologie auf den Markt kann kommen.
Und dann haben wir vorhin noch gross angekündigt, es komme ein Kopierer, der schlicht alles kopiert. Was ist denn mit dem?
Ja, das ist der sogenannte 3D-Kopierapparat. Das deutsche Fachmagazin Technology Review, das hat eben so eine Liste gemacht von Technologien, die gleich schon kommen könnten. Da ist der auch dabei. Das ist eigentlich so etwas wie ein ganz normaler Kopierapparat. Also einfach einer, der dreidimensionale Objekte nachher kopieren kann. Ein Beispiel, das ich geben kann, ist, du würdest eine Pfeffermühle reinlegen, drückst auf einen Knopf und hinten kommt dann eben
Pfeffer raus.
eine Pfeffermühle raus. Genau, nicht ganz so scharf, aber wirklich eins zu eins wie die du hast reingelegt. Technik für das Ganze, das gibt es schon. Es gibt zum Beispiel eine Gratis-Software, wo du mit der Kamera oder dem Handy sogar ein Objekt wie mit einem 3D-Scanner kannst erfassen. Dann tut es das dann abbilden digital. Und es gibt eben auch die Drucker, wo du das dann dreidimensional wieder kannst ausdrucken. Die kann man sogar schon für unter oder für etwa 1'000 Franken kaufen.
Also, wenn ich dir richtig zulasse, du meinst, die 3D-Kopierer, die stehen schon gleich im Büro?
Es gibt noch ein paar Probleme, die verhindern, dass jetzt wirklich der richtige 3D-Kopierer dasteht. Bewegliche Teile, da haben die Maschinen noch Mühe. Die meisten 3D-Drucker, die drucken alles aus einem Guss. Also die Pfeffermühle, die würde zwar aussehen wie eine Pfeffermühle, aber drehen würde sie die eben nicht. Für eine richtige Kopie müsstest du quasi das Objekt Atom für Atom nachbauen. Und das ist dann wirklich noch Science-Fiction, da ist man noch nie hin. Aber was heute schon möglich ist, ist ein 3D-Drucker, der mit verschiedenen Materialien arbeitet. Also sei es Metall, Kunststoff, Glas oder Keramik. Und wo zum Teil verschiedene von diesen Materialien in einem Stück, in einem Druck kann verarbeiten kann. Und mit dieser Technik kannst du eigentlich heute schon Kopien von ganz vielen Alltagsgegenständen machen. Das Problem im Moment noch, die Maschinen sind sehr teuer, also da müssen einfach die Preise dann irgendwann noch runterkommen.
Und wenn ihr jetzt seht, wie die Technologien dann wirklich könnten aussehen könnten, srf3.ch, dort findet ihr ein Video von der Digitalredaktion. Die Techniken tun es nachstellen, also so, als würde sie schon geben.
Im 2013 kommt auch wieder eine riesige Schwette an neuen Games raus. Der Jürg Tschirren hat sich jetzt schon zwei rausgepickt, wo er sich besonders darauf freut.
Ja, und ein Datum, das sicher nicht nur ich mir im Kalender habe rot angestrichen, das ist der Frühling 2013. Also gerade der ganze Zeitraum, wo irgendwann dann so Grand Theft Auto 5 rauskommt. Der erste neue Teil von dieser Reihe seit 5 Jahren. Ja, und viel mehr, ausser dass es gleich rauskommt, weiss man noch gar nicht über das Game. Was man bis jetzt gesehen hat, im Trailer zum Beispiel, das lässt aber wieder hoffen auf einen sehr schönen Mix aus Verbrechen, Humor und einer offenen Welt, die der Spieler selber kann erkunden kann. Aber, da muss ich jetzt ehrlich sein, es gibt in unserer Redaktion noch jemanden, der freut sich viel mehr auf GTA 5 als ich. Mein Kollege Guido Berger nämlich. Der Guido ist zwar gerade in der Ferien, aber hey, für so etwas, da haben wir ja Telefon.
Hallo,
ich bin's. Könntest du mir schnell sagen, wieso dass du dich eigentlich so auf GTA 5 freust?
GTA ist immer schon so eine Kritik vom amerikanischen Traum gewesen, Satire drauf, oder? Und wo das letzte GTA rausgekommen ist, da haben glaub, viele Amerikaner noch nicht daran geglaubt, dass ihre Traum könnte platzen. Aber nachher ist dann die Immobilienkrise und die Finanzkrise gekommen und er ist geplatzt, oder? Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie GTA 5 da so umsetzen wird, wie das garantiert das Thema sein in dieser Folge.
Also, da gehört es. Und ich freue mich natürlich auch. Allerdings, ich freue mich fast noch mehr auf ein anderes Game und das heisst Beyond Two Souls. Und da geht es um eine junge Frau und die hat einen ganz besonderen Freund.
Tell them to leave me the fuck alone, because next time I'll kill everyone. Come on, Aiden. I think they get the message.
Der Aidan, der Freund eben, das ist eine Art Geist. Und den soll man im Game genauso können steuern wie Jodie, die Hauptfigur. Hinter Beyond Two Souls da steckt David Cage mit seinem Studio Quantic Dream. Der Cage der ist bekannt für interaktive Geschichten. Heavy Rain, etwa, das ist ohne Spiel von den Quantic Dream Studios. Und Beyond Two Souls da wird ihm nicht weniger versprochen als eine Gespenstergeschichte, wo der Spieler mit seinen eigenen Handlungen selber bestimmen kann, was durchgeht. An der Spielmesse Gamescom in Köln da habe ich im Sommer erste Ausschnitte von diesem Game gesehen und die haben wirklich sehr lustig gemacht. Die Frage, die ich mir stelle, ist jetzt nur, wie viel von der Interaktivität am Schluss noch übrig bleibt, wenn man den Controller selber in der Hand hat, ob man dann wirklich noch die Handlung von dieser Geschichte mitbestimmen kann oder ob es dann doch nur geht, im richtigen Moment auf das richtige Knöpfchen zu drücken. Irgendwann im 2013 wird man das wissen, weil dann kommt Beyond Two Souls raus. Wenn genau, das kann man noch nicht sagen, ein fixes Datum gibt es noch nicht.
Google hätte nicht gegen das Gesetz verstoßen. Zu diesem Schluss kommt die US-Kartellbehörde, nachdem sie 2 Jahre lang den Fall Google untersucht hat. Die Behörde sieht keine Beweise dafür, dass Unternehmen seine Marktstellung missbraucht haben. Unser Beitrag zum Thema auf SRF 4 News mit Michael Bolliger.
SRF-Digitalredaktor Lucius Müller, was ist gemeint, genau gemeint damit? Was hat denn Google nicht gemacht?
Ja, die Kartellbehörde hat den Vorwurf untersucht, ob Google seine Suchresultate zu eigenen Gunsten optimiert habe. Der Ursprung des Problems liegt darin, dass Google natürlich längst nicht mehr nur ein Verzeichnis ist, eine Suchmaschine, sondern dass Google selber eine Anbieterin von diversen Online-Diensten ist. Karten, Reiseinformationen, Einkaufshilfen und vielem mehr. Die Konkurrenten haben lange geklagt, dass Google die Resultate, die zu den eigenen Google-eigenen Diensten führen, weiter oben anzeigt als die Resultate, die zu der Konkurrenz führen. Und damit habe Google seine Marktstellung missbraucht, der Konkurrenz nach. 75% ist der Marktanteil in den USA. Die US-Kartellbehörde, die hat jetzt aber doch eher überraschend zum Schluss gefunden, dass Google zwar hart an der Grenze, aber immer noch innerhalb des erlaubten zumindest nach US-Gesetz.
Zu diesen Konkurrenten, die Sie angesprochen haben, zählt ja auch zum Beispiel Microsoft, das seit Jahren versucht, bei der Online-Suche zu Google aufzuschließen. Wahrscheinlich reagiert man hier nicht mit großer Freude.
Nein, man hat, wie man sich denken kann, mit Unverständnis reagiert auf diesen Entscheid. Die Konkurrenz, die ist in einer Organisation formiert, die sich Fair Search nennt. Man spricht dort von einer verpassten Chance. Der Entscheid behindere den freien Wettbewerb bei der Suche im Internet und auch bei der Innovation von neuen Such- und anderen Online-Diensten. In dieser Organisation sind auch viele kleine Unternehmen vertreten in dieser Fair Search-Organisation. Vor allem solche Unternehmen, die sich spezialisiert haben auf Such- und Empfehlungsdienste, beispielsweise bei der Suche nach Restaurants, bei Übernachtungsmöglichkeiten und so weiter. Und gerade diese, fühlen sich stark benachteiligt von diesen Google-Praktiken. Also dass Google eben immer eigene Empfehlungen sehr viel prominenter darstellt.
Jetzt muss also Google seine Praktiken bis auf Weiteres nicht ändern. Betrifft das auch die Tätigkeit in Europa?
Ja, bei der EU ist ebenfalls eine Untersuchung am Laufen, genauso wie in den USA. Und die läuft sogar noch länger, schon seit über 2 Jahren. Und auch diese Untersuchung sollte bald zu einem Abschluss kommen. Es geht auch in Europa im Wesentlichen um die gleichen Punkte. Die Ausgangslage in Europa ist aber vielleicht nochmal ein ganz wenig eine andere. Hier ist der Marktanteil von Google noch höher. Bei 90% liegt sie hier in Europa. Und darum könnten möglicherweise die Forderungen der EU-Kartellbehörde noch etwas strenger sein. Der oberste Kartellwächter in Europa, Joaquin Almunia, hat gesagt, er erwarte einen Vorschlag von Google noch in diesem Monat, wie man den Bedenken der Kartellbehörde begegnen könne. Offenbar ist man schon seit Mitte 2012 im Gespräch, um eine Lösung zu finden, um eine Anklage zu vermeiden. 2012, das ist Geschichte und wir behalten es als spannendes Technologiejahr in Erinnerung. Der Rita Wittmer hat auf SRF 4 News die wichtigsten Ereignisse in 3 Teile zusammengefasst.
Ja, vielleicht möchten Sie noch lange weiterhören, aber wir wollen jetzt reden. Was Sie hören hier ist Musik aus einem Computer, der dieses Jahr 30 Jahre alt geworden ist. Der C64, der erste Massencomputer. Im ablaufenden Jahr hat noch ein anderes Massenprodukt seinen Geburtstag. Windows 8 kam auf die Welt, das neue Betriebssystem und großer Hoffnungsträger von Microsoft. Rita Wittmer von der SRF Digitalredaktion, 30 Jahre C64 und Windows 8 ist da. 2 denkwürdige Momente sind das.
Das sind sehr denkwürdige Momente und das ist auch eine denkwürdige Musik, die wir gerade gehört haben. Ich hätte noch minutenlang zuhören können. Bezüglich dem Windows, das ist auch auf einer Mehrheit der Rechner drauf. Das hat eigentlich Computer massentauglich gemacht. Und der C64 war eben der erste Computer, den sich die Menschen leisten konnten. Für viele war es der Einstieg ins Computerzeitalter. Anfangs der 80er Jahre waren die Computer ja noch teuer und auch groß. Das konnte sich sonst niemand leisten. Und mit dem C64 hat sich das geändert. Es war für viele Leute der erste richtige Heimcomputer. Es ist heute noch, man muss sich das vorstellen, der meistverkaufte Computer überhaupt. Je nach Erhebungsmethode wurde er über 20 Millionen Mal verkauft.
Wir reden da über Ereignisse 30 Jahre zurück, Anfang der 80er Jahre. Da kam die Computerrevolution so richtig in Schwung. Wie erklärt sich der besondere Erfolg des C64? Weshalb gerade dieses Gerät?
gutes Marketing. Der Name vielleicht, Commodore, ein guter Name, keine so kryptisch-technoide Bezeichnung. Und vor allem stimmte halt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Als der C64 1982 in die Läden kam, war er für etwa 1700 Franken erhältlich. Das, ja, das wirkt, ist heute viel, aber damals war es eben sehr wenig und der Einführungspreis, der ging dann auch schnell runter. Das heißt, Leute mit schmalerem Budget konnten sich diesen Computer leisten. Und ganz wichtig, das Angebot an Programmen war eben sehr groß. Es gab nicht nur Games, wie man vielleicht denken mag für den C64, sondern man konnte auch Buchhaltung drauf machen, Textverarbeitung und man konnte auch seine Programme selber schreiben. Also es gab eine große Auswahl an Software und ein günstiger Preis. Und das ist sicher der Grund, wieso der C64 so einen großen Erfolg hatte.
Über 20 Millionen Mal wurde er verkauft und heute hört man aber von der Firma Commodore kaum mehr etwas. Was ist der Grund? Was ist mit Commodore passiert?
Sie ging 1994 bankrott. Der Grund ist, dass der Commodore Mitte der 80er dann von verschiedenen Seiten unter Druck kam. Zum einen durch die Spielekonsolen, die waren attraktiver für die Games. Es wurde ja schon auch sehr häufig gegamed mit dem, gespielt mit dem C64. Und von der anderen Seite her, die Unternehmen bei den Schulen und so, da kam eben der PC und vor allem kam Apple. Und diese Computer konnten dann wesentlich mehr als der C64. Die waren attraktiver.
Also Unternehmen sind erfolgreich, verschwinden dann aber auch wieder, werden unbedeutender. Ganz groß und war, ganz groß ist und war Microsoft. Wobei, es lief auch schon besser bei Microsoft.
Es lief auch schon besser. Microsoft kam quasi nach dem C64 dann und hat eben die Computer dann auch in die Bürowelt gebracht. Nicht mit eigenen Computern, sondern mit Programmen, mit Software, mit einfacher Bedienung, mit der Maus, mit Programmen, die zum Standard wurden, also die ganzen Office-Programme. Und so in den 90er Jahren, das war dann das wirklich das große Jahrzehnt, auch noch das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts von Microsoft, angefochten, die Nummer 1, auch heute noch in der Bürowelt, das ist keine Frage, aber so in den letzten 2-3 Jahren, da ist jetzt doch etwas passiert. Die Kiste unter dem Schreibtisch ist am Verschwinden, die Smartphones kommen, die Tablet-Computer, Mischungen aus Notebook und Tablet und dort sind eben jetzt andere Betriebssysteme angesagt als das Windows von Microsoft, nämlich iOS von Apple und vor allem auch Android von Google.
Konkret die Antwort jetzt von Microsoft auf diese Herausforderung heißt Windows 8.
Das andere große Ereignis oder der Geburtstag dieses Jahres von Windows 8, das ist ein neuer Anfang, ein Wendepunkt, quasi eine Zäsur. Es ist seit Ende Oktober im Verkauf, wurde mit sehr großem Aufwand beworben. Microsoft hat zum Beispiel den ganzen Hauptbahnhof Zürich gemietet und hat dort tagelang dieses Windows 8 präsentiert.
Marketinganstrengungen also von Microsoft, haben Sie sich bereits ausbezahlt?
Ja, wenn man einer Analyse des Marktbeobachters Kontext glaubt, dann nein. Windows hat bis jetzt hier keine Marktbelebung gebracht in dieses stagnierende PC-Geschäft und auch bei den Smartphones und Tablets, wo ja Windows 8 auch eingesetzt werden soll, läuft noch nicht so viel. Der Grund ist hier aber auch, dass die Geräte nicht wirklich erhältlich sind. Zum Beispiel Nokia und Microsoft, die arbeiten ja zusammen, die haben Ende Oktober einen großen Medienanlass gemacht. Da haben sie das neue Smartphone Lumia 920 präsentiert, eben mit dem Windows 8 Betriebssystem drauf. Da waren dann Dutzende Fachredaktionen, Medienvertreter vor Ort und es hat irgendwie eine Handvoll Geräte und die sind bis heute, wenn man im Onlinehandel zum Beispiel schaut, sind beim Lumia 920 die Lieferfristen immer noch unbekannt. Dasselbe auch beim Tablet von Microsoft. Die können gar nichts sagen zur Lieferbarkeit, also das ist ziemlich eigenartig. Der Markt ist eigentlich da, die Kunden, würde ich sagen, wollen diese Geräte mit Windows 8, und aber das Weihnachtsgeschäft haben sie jetzt verpasst und jetzt wird es natürlich schwierig, hier noch aufzuholen gegenüber den Tablets von Apple und von Android.
Aber wie tauglich wäre denn Windows 8, diesen Herausforderungen irgendwie zu begegnen, da zu bestehen?
Ich finde es tauglich. Es ist von Microsoft auch ein mutiger Schritt jetzt im positiven Sinn, wegweisend. Microsoft schaut nicht mehr länger zu, wie Google und Apple so im mobilen Bereich am Davonziehen sind. Und es wäre eigentlich naheliegend gewesen für Microsoft, einfach das Konzept von Google und Apple zu kopieren. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben wirklich ein eigenes Betriebssystem geschaffen mit eigenen klaren Linien, ein eigenes Konzept, ein eigenes Design. Das finde ich gut. Und ich denke auch, dass viele Kunden das zu schätzen wüssten, die eben wirklich was anderes wollen. Und vor allem auch die Geschäftswelt, die Geschäftskunden. Aber wie gesagt, eben die Geräte sind nur spärlich erhältlich und deswegen ist das für die Konsumenten ein Problem. Aber ich denke, das kommt schon noch, weil die Geschäftskunden, Microsoft hat ja vor allem auch die Geschäftskunden im Visier und dort ist Microsofts Position immer noch sehr stark und dort wird halt auch längerfristig geplant. Da ist immer noch Windows 7 so im Einsatz und das wird noch ein wenig dauern, bis dann die Unternehmen auf Windows 8 umstellen. Aber ich denke, da ist die Chance schon noch realistisch.
Vielen Dank, Reto Wittmer, für diese Infos über Windows 8 und das mögliche Schicksalsjahr 2012 von Microsoft. Und das Schicksal auch von Commodore, das ist schon seit längerem besiegelt. Die Firma stellte einst den erfolgreichsten Massencomputer her, der C64. Er wurde dieses Jahr 30 Jahre alt. Bilder, ein Video aus dem PC-Museum Solothurn und weitere Informationen etwa zum legendären Soundchip des C64 finden Sie auf unserer Webseite. Ja, hier hören wir ihn noch einmal. Sie haben sich das ja gewünscht, Reto Wittmer. Sie finden das alles auf srf4news.ch.
Und nun zu unserem IT-Jahresrückblick Teil 2 von und mit Reto Wittmer von der SRF Digitalredaktion. Wer wird Millionär? Die Schweizer wurden es dieses Jahr alle. DAB-Millionäre. Dieses Jahr haben wir nämlich die Millionengrenze überschritten. Über 1 Million digitale Radios. Reto Wittmer, wo stehen diese Geräte denn in erster Linie?
Also der Haupteinsatz ist sicher so als Radiowecker im Bad, in der Küche, vielleicht im Stall an verschiedenen Orten, in Schrebergärten, überall dort, wo irgendwo eine Ecke frei ist und wo man eben Radioempfang haben will. So sind jetzt über 1 Million Radiogeräte zusammengekommen. In jedem dritten Haushalt steht ein digitales Radiogerät und ein Drittel dieser Leute hat sogar ein zweites oder noch ein drittes und mehr DAB-Geräte, also quasi in jedem Raum eins.
Was ist mit dem Wohnzimmer?
Die Leute, die im Wohnzimmer ein DAB-Radio haben, sind eher die Ausnahme, weil man hat ja dort eher die große Musikanlage angeschlossen am Kabelnetz oder über Satellit oder über Internet hört man dort Radio.
DAB ging 2006 richtig los. Das bedeutet, dass es in nur 6 Jahren, also 1 Million Geräte verkauft worden sind. Wie sah das bei der Einführung von UKW damals vor ganz langer Zeit aus?
Das war viel langsamer, der Start 1956 und effektiv so akzeptiert von der Mehrheit der Bevölkerung wurde es dann erst 1976, also 20 Jahre später. Das ist eigentlich erstaunlich, weil der Qualitätssprung damals viel grösser war von Mittelwelle zu UKW als jetzt von UKW zu DAB. Und es gab dann damals auch eine wirklich breite Werbekampagne mit der UK-Fee Birgit Steinecker, die das der Bevölkerung schmackhaft gemacht hat, das UKW. DAB ist also wirklich ein viel schnellerer Erfolg, wenigstens im Segment der kleinen Radios für den Haushalt.
Radio hören tun viele Menschen, glücklicherweise für uns, aber auch eben unterwegs im Auto. Da ist aber jetzt da DAB nicht so erfolgreich und nicht so verbreitet.
Das ist nicht so erfolgreich, ja, obwohl eigentlich DAB in den ersten Jahren, in den 90er Jahren, fürs Auto eigentlich konzipiert wurde. Die ersten DAB-Sender standen entlang der Autobahn A1. Also eigentlich konnten nur Autofahrer DAB empfangen, aber es war kein Erfolg. Und 2006 hat man dann einen Kurswechsel gemacht und den Ausbau so gemacht, dass man auch in Gebäuden DAB empfangen kann. Dadurch wurde die Akzeptanz größer, was eben zu dieser 1 Million verkaufter Geräte in diesem Jahr geführt hat. Aber im Auto ist DAB eigentlich kein Thema. Die Autohersteller bieten das zwar an bei Neuwagen, aber es ist einfach zu teuer und die japanischen Autohersteller, dort ist DAB sowieso kein Thema, weil diese Technologie in Asien nicht existiert und nicht etabliert ist. Und auch auf Handys ist DAB kein Thema, also unterwegs. Handys haben UKW-Radios angebaut, aber kein DAB.
Wird sich das irgendwie ändern oder bleibt das so?
Ich denke, es bleibt so, eben weil gerade zum Beispiel bei den Handys, da ist die Technologie eben schon wieder weiter. Dort empfängt man Radio über Streaming. Und auch beim Auto, Volvo hat jetzt zum Beispiel gerade kurz vor Weihnachten angekündigt, Spotify in künftige Automodelle fest zu integrieren. Spotify ist so ein Musikdienst, wo man sich quasi sein eigenes Radioprogramm zusammenstellt. Das so Zusammenstellen des eigenen Radioprogramms, das ist sowieso, denke ich, hat eine große Zukunft. Dieses Jahr wurde ja zum Beispiel ein interessanter Dienst aus dem Radiolab der SAG vorgestellt. doityourself.fm, das ist eine Webseite, ein Dienst, wo man sämtliche Radioprogramme von SRF zusammenstellen kann, sich quasi einen eigenen Kanal bauen kann. Ich könnte also zum Beispiel von SRF4 die News nehmen und von SRF3 die Musik und dann habe ich quasi einen neuen Radiosender.
Mhm. Die Hörer stellen sich das eigene Radio zusammen, das ist also ein großer Trend. Wie sieht das eigentlich beim Fernseher aus, beim Fernsehen?
Dort ist die Digitalisierung, hat dort eigentlich noch viel mehr zugeschlagen, ich würde sagen voll zugeschlagen. Jetzt in diesem Jahr sind 80% der Haushalte schauen digital fern. Die Cablecom hat jetzt auch die Grundverschlüsselung aufgehoben. Das heißt, digital Fernsehen wird viel einfacher. Man kann eigentlich jeden Fernseher mit digitalem Empfänger drin ans Cablecom-Netz, ans größte Fernsehnetz der Schweiz anschließen. Und die digitalen Fernseher sind sehr günstig geworden, sodass eigentlich jeder, der vielleicht noch nicht jetzt digital fernsieht, das wirklich tun kann, ohne großen Aufwand. Von dem her könnte man sogar das analoge Signal schon bald abstellen. Also Digitalisierung im Fernsehbereich ist ein voller Erfolg, aber auch mit allen Konsequenzen. Das bedeutet zum Beispiel, dass immer weniger Menschen eben live fernschauen, weil man digital bequem die Fernsehsendungen aufzeichnen kann. Das ist ein Problem für die Werbung. Die Einnahmen gehen zurück. Und dann gibt es eben auch Konkurrenz für die klassischen Fernsehsender. Die ist riesig, die kommt aus dem Internet. Das ist die Konkurrenz noch viel stärker als beim Radio. Wenn man zum Beispiel den Gangnam Style, dieses Video, nimmt, das wurde auf YouTube jetzt über 1 Milliarde Mal abgerufen. Unglaublich eigentlich. Und das zeigt natürlich auch, wo sich die Menschen immer häufiger eben auch unterhalten oder immer mehr unterhalten auf so Plattformen wie YouTube, wo sie genau das kriegen, was sie wollen und zwar dann, wann sie es wollen. Das ist natürlich eine große Herausforderung für die klassischen Fernsehsender, darauf zu reagieren. Und sie tun das auch, indem sie neue Dinge ausprobieren. Second Screen ist so ein Stichwort, Zusatzinformationen auf Tablet-Computer zu einer laufenden Live-Fernsehsendung und so weiter.
2012 ist das Jahr, in dem Apple die 5. Version seines iPhones präsentiert hat. Und das iPhone ist dann auch dieses Jahr wohl eines der Geräte, die bei ganz vielen Menschen auf der Wunschliste ganz oben stehen. Reto Widmer von der SRF Digitalredaktion. Kann man sagen, 2012 sei das Jahr der Smartphones?
Das kann man sagen. Also noch einmal ein Jahr des iPhones sowieso und der Smartphones generell. Und 2013, würde ich sagen, wird dann nochmal ein Jahr, aber vielleicht der anderen Smartphones dann, nicht nur des iPhones. Ganz großer Gewinner ist ja schon dieses Jahr Samsung und Samsung will 2013 über 500 Millionen Mobiltelefone verkaufen, streben sie an. Und es ist so, dass in der Schweiz schon über 50% der Bevölkerung, der Menschen haben ein Smartphone. Das heißt also, nächstes Jahr werden diese Geräte dann wirklich zum Normalfall und somit dann auch das Internet, also man geht dann nicht mehr ins Internet oder man surft nicht mehr ins Internet, es ist einfach immer da auf dem Smartphone. Ich denke, die Generation der jetzigen Teenies, da geht es in eine Richtung, dass die eigentlich vor allem nur noch Smartphones kennen, also solche PC-Kisten oder auch Notebooks, das gehört in dieser Generation eher zum alten Eisen. Man hat einfach den Computer immer dabei.
Eben alle gehen quasi mit dem Handy ins Internet. Das hat Folgen für das Handynetz. Immer mehr Menschen geben eben mobil ins Internet. Es gibt Datenstau.
Großen Datenstau. Die Handynetze sind sehr am Anschlag bezüglich der Datenübertragung. Und hier soll die 4. Handynetzgeneration Abhilfe schaffen. Das 4G LTE, also schnellere Datenübertragung für unterwegs. Es ist teilweise schneller, als man es zu Hause gewohnt ist. Und Swisscom will im Laufe 2013 die Mehrheit der bevölkerten Schweiz mit dieser neuen Handynetzgeneration abdecken. Und dann hat man dann wirklich schnelles Internet, noch schnelleres. Und es soll eben auch das herkömmliche Handynetz entlasten, dass eben diese Staus weg sind. Aber ich gehe hier davon aus, dass dieser Geschwindigkeitsvorteil von LTE, den man momentan noch hat, wenn man jetzt bereits dieses Netz nutzt, es ist ja seit wenigen Wochen in Betrieb bei Swisscom, dass natürlich dann je mehr Personen das nutzen, je mehr Anwender sich dann wiederum so eine Antenne teilen, dass dann hier die Geschwindigkeit auch wieder zusammensackt. Das ist wie bei einer Autobahn. Wenn es neue Spuren gibt, gibt es zuerst weniger Stau und dann hat man aber bald wieder dieselbe Situation wie vorher.
Also Handynetze am Anschlag, ein Ärgernis, eine Thematik, die auch wohl das nächste Jahr bleiben wird für uns. Was wird denn 2003 sonst noch Digitales, Neues bringen?
neue Smartphone-Modelle natürlich und neue Tablets noch besser. Das ist eigentlich logisch, das geht weiter wie in den letzten Jahren. Aber vielleicht auch, weil diese Smartphones, diese Mobilität jetzt wirklich eine Mehrheit der Bevölkerung erreicht oder erreichen wird im nächsten Jahr, werden sicher auch die Probleme vielleicht mehr sichtbar oder man wird beginnen, diese mehr zu diskutieren. Also Privatsphären, Diskussionen werden sicher zunehmen, werden auch zunehmen müssen. Stichwort ist hier Netzpolitik. Das ist etwas, was eigentlich in der Schweiz erst die Politik so langsam entdeckt hat, dass das wirklich ein Thema wäre. Da hat man eigentlich in Deutschland viel heftigere Diskussionen, führt man schon seit Jahren, zum Beispiel über Überwachung oder so massenhafte Auswertung von Handyantennendaten, Standortdaten, dass man zum Beispiel in Städten geschaut hat, wer an Demonstrationen teilgenommen hat. Das hat zu heftigen Diskussionen geführt. Gerade jetzt in diesen Tagen treffen sich 6'000 Fachleute am Chaos Computer Kongress in Hamburg und diskutieren über Überwachung, Freiheit im Netz und so weiter. Das ist in der Schweiz erst am Kommen. Also es gibt jetzt die Piratenpartei ja auch und einige Politiker, vor allem grün-linke Politiker, nehmen sich dieser Dossiers an. Also ich denke, das könnte nächstes Jahr wirklich auch mehr hier in der Schweiz Diskussionen führen. Und weil natürlich jetzt auch eine Generation heranwächst, für die das Internet immer da ist und auch wirklich normal ist, das existiert einfach, müsste auch vermehrt jetzt die Politik darauf reagieren, also solche Sachen wie elektronisches Abstimmen oder elektronische Behördengänge, da hinkt ja die Schweiz schon auch sehr hinterher, also so die Digitalisierung des Alltags. Und ja, die junge Generation, ich könnte mir vorstellen, dass die das jetzt dann auch vermehrt einfordern, dass sie eben nicht mehr Papier nach Hause geschickt kriegen, sondern sie wollen das mit ihrem Smartphone machen. Und da wird nächstes Jahr vielleicht einiges gehen. Urheberrechtsdiskussionen auch in Deutschland werden sehr heftig geführt. Und da zeigt sich vielleicht auch so ein bisschen ein sich anbahnender Generationenkonflikt an zwischen denen, die das Internet wirklich im Alltag immer einsetzen wollen und so der Generation, für die das immer noch was Besonderes ist, ins Internet zu gehen.
Zum Schluss von diesem Podcast kommt wie immer ihr zum Zug. Ihr habt uns ja schon klar gemacht, dass ihr weiterhin gerne Kapitel mit Bildern und Links hättet. Und das machen wir auch weiterhin. Dann haben wir euch letztes Mal aber gefragt, wo und wie ihr die Links genau nutzt. Der Jürg Tschirin ist jetzt auch bei mir. Und Jürg, wir haben Reaktionen bekommen auf diese Frage.
Ja, und viele von euch haben uns geschrieben, dass sie unseren Podcast eben nicht unbedingt mit dem neuesten iTunes hören und auch nicht unbedingt mit der Podcast-App für das iPhone und dort eben die Links immer noch angezeigt bekommen, wie sie es brauchen. Darum behalten wir die Links sicher drin, für alle die sie jetzt noch sehen und hoffen natürlich, dass auch die anderen die Links gleich wieder werden können brauchen. Immerhin im iTunes werden jetzt Titel von den Links wieder angezeigt. Man kann, glaube ich, noch nicht drauf drücken, aber das zeigt doch schon, dass auch da wieder möglich ist, die Links dann irgendwann mal wieder zu nutzen.
Hoffen wir. Auch im neuen Kleid und im neuen Jahr freuen wir uns auf eure Beiträge, sei es Themenvorschläge, Kritik oder sonstige Anregungen. Schickt uns das alles auf digital@srf.ch oder schreibt auf facebook.com/srfdigital. Die Online-Artikel zu unseren Beiträgen und auch die Videos, die findet man neu unter srf.ch und zwar unter Wissen und Digital. Das war es für diese Woche von Digital, einem Technologie-Podcast von Schweizer Radio und Fernsehen. Radio SRF.